Herzlich willkommen bei
«Tichtel Mechtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 317 mit mir, Philipp Rüeg, mit dem Domagoj Belancic.
Hallo.
Und Samuel Buchmann.
Hallo miteinander.
Was auch endlich geschafft hat. Einfach mal eine zarte Party gemacht, eine Musikfestwoche. Das ist einfach. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste, Samuel. Du bist da mit 10, gehörst du ins Bett.
Ja.
Was ist das? Was sind Musikfestwochen für die, die nicht. Ja, keine Ahnung, was es ist.
Das ist. Die gibt es seit über 30 Jahren. Es ist in Winterthur, sind zwei Wochen lang in der Altstadt so ein Musikfest.
Zwei Wochen lang?
Ja, und die sind alle gratis, außer der letzte Samstag und Sonntag. Oder Freitag und Samstag, ich weiß gar nicht mehr. Die letzten zwei Tage einfach. Ja. Die kosten. Und sonst kannst du dort einfach Musik hören. Das ist wirklich noch recht cool.
Schön.
Jetzt, was einfach so heiß ist, ist ein bisschen Elend, finde ich.
Ja, aber mal, wie geht es denn schon? Gestern hat es noch ein bisschen geregnet, das war super gewesen.
Hast du in der Stadt jetzt geregnet?
Ja, also nur so ganz bisschen liegen.
Ah, okay.
Das war so eine Abkühlung.
Ich finde der Platz dort, der ist schon, das ist halt eben so typisch Steinboden und das ist einfach, wenn es dann über 30 Grad ist und dort am Abend geht, das ist eine verdammte Sauna. Ja, und dann so ab 9 Uhr wird es dann gut, aber am 11 Uhr schon fertig drum. Ja gut, aber um das geht es ja nicht. Wir haben andere heisse Sachen zu besprechen. Wir reden über den EA Deal Electronic Arts, der ist über die Bühne gegangen. Dann ein anderer, der sich hingegen verzögert, das ist der Paramount-Deal. Also die wollen ja Warner Bros. Übernehmen. Das dürfen sie jetzt vorerst nicht. Und teuer wird es für uns vor allem, wenn wir wieder mal möchten, einen Computer aufrüsten. Nein, die Grafikkarte wird noch teurer, weil sie ja bis jetzt so günstig sind. Hey, dort hat man übrigens schon mehrfach jemand geschrieben, wir sollen dich das mal thematisieren, aber das müssen wir vielleicht wirklich mal. Aber wenn du einen Garantiefall hast, bei einer Grafikkarte zum Beispiel, und du hast die natürlich gekauft für 1'000 Stutz oder so. Und jetzt kostet sie halt irgendwie 2'000. Dann kommst du einfach, wenn es dir nicht flicken kann, kommst du halt einfach, glaube ich, den Wert über von damals.
Der Kaufpreis, oder maximal.
Das ist also immer natürlich so. In dem Fall, hure beschissen. In der Vergangenheit war das immer super gewesen, oder? Yeah. Dann hast du die Führung gemacht und jetzt ist einfach.
Also ich weiß nicht, ob du in der Vergangenheit wirklich den Kaufpreis bekommen hast, sondern einfach den Zeitwert. Aber ich glaube, es ist immer so, du machst dich eher kürzer, weil ich glaube, es ist immer so der Zeitwert. Oder maximal der Kaufpreis. Oder? Und wenn es halt im Wert steigt, dann hast du eh verloren, weil dann musst du jetzt quasi 1'000 Franken über, musst du für 2'000 neu kaufen. Und wenn der Wert gefallen ist, dann machst du einfach nicht hinaber, aber dann kommst du auch nicht mehr über, als er noch wert ist. Normalerweise.
Ich habe das Gefühl, ich habe immer den Preis, der drauf gestanden ist, das ist das, was ich bekommen habe, wenn sie etwas nicht können ersetzen
können. Ja gut, dann ist gut.
Weil mehr als zwei Jahre hast du eh keine Garantie. Und dann,
nein. Ja.
Aber bin ich echt der Meinung, es war so gewesen. Aber hey, ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr gehabt. Genau, dann aber apropos Hardware, dann können wir über das Framework 13 Pro reden, das auch teuer ist. Stimmt, ich wollte noch nachschauen, wie teuer. Es ist teuer. Dann im Big Screen über Avatar Aang, The Last Airbender, der Film zu der Serie. Und in der Spielecke Beast of Reincarnation. Aber wir fangen an mit den News.
News aus der Tech-Welt.
Electronic Arts hat gefunden, wir sind doch so ein sympathisches Unternehmen und wir schauen, dass wir unser Image noch mehr verbessern können und suchen darum einen Abnehmer und haben einen Käufer gefunden in Saudi-Arabien, unter anderem.
Oder genau, für 55 Milliarden US-Dollar ist Electronic Arts übernommen worden. Electronic Arts ist natürlich einer der grössten Publisher von Games auf dieser Welt, wo so Sachen wie Battlefield, The Sims, aber auch die Sportserien wie FIFA, sorry, nicht mehr FIFA, sondern EAFC und so weiter und so fort rausbringt. Also ein riesen Unternehmen, das jetzt privat ist, also nicht mehr börsenkotiert. Seit 36 Jahren sind die an Börse gewesen und jetzt sind sie privat durch die Übernahme. Und die Übernahme ist geleitet worden von einem Konsortium, wo der Saudi-Arabische Staatsfonds Public Investment Fund, kurz PIF, federführend ist. Die sind mit 93,4% an diesem Konsortium beteiligt und die restlichen etwa 7, die teilen sich auf zwei Unternehmen, Silver Lake und Affinity Partners. Und wer euch Affinity Partners bekannt vorkommt, das Unternehmen ist 2021 gegründet worden von Jared Kushner, der ja bekannterweise der Schwiegersohn ist vom aktuellen US-Präsident Donald Trump. Da die Anteile sind aber lediglich bei etwa 1,1%. Das heisst, Saudis, sie da, die haben zu sagen in dem Konsortium. Und denen gehört EA quasi jetzt.
Das ist schon lässig.
55 Milliarden. Und was auch noch spannend ist an dem Ganzen, und Samuel, du korrigierst mich, falls ich irgendeinen Scheiß erzähle, du kommst da das Beste daraus bei diesen Finanzgeschichten. Aber es war ein sogenannter Leveraged Buyout gewesen. Und das Spannende daran ist, dass EA einen Teil von dieser Übernahme selber finanziert hat. Nämlich 18 Milliarden von diesen 55 Milliarden haben sie selber finanziert. Und das haben sie gemacht, indem sie Kredit aufgenommen haben von JP Morgan. Das heisst, sie haben jetzt neu zusätzlich 18 Milliarden Schulden. Und das bedeutet für EA als Unternehmen, dass sie in den nächsten Jahren unter starkem finanziellen Druck werden sein, weil sie müssen, der Jason Schreier sagt, sie müssen etwa 1,8 Milliarden Zinsen pro Jahr zurückzahlen.
Das ist viel.
Zusätzlich zu diesen Schulden. Nein, Zinsen tust du nicht zurückzahlen. Zinsen tust du zahlen.
Zahlen zuerst mal, ja.
Genau. Und Schulden musst du noch zurückzahlen. Genau.
genau.
Und die musst du bis 2033, 2034 müssen sie die glaube ich, zurückgezahlt haben. Die
Schulden. Das ist eine unheilige Allianz da aus irgendeinem Saudis, JP Morgan und dem Kushner.
Ja.
Die huren Buden, Mann. Das ist ja unglaublich.
Und, aber das heisst wirklich, dass sie jetzt 8 Jahre lang extrem profitabel werden, damit das aufgeht.
Genau. Und der Jason Schreier hat auch gesagt, der bekannte Journalist im Wirtschaftsjournalist im Bereich Gaming, der hat gesagt, EA's jährliche EBITDA, das ist die Earnings Before Taxes und was auch immer, die ist bei etwa 1,5 Milliarden, um so ein bisschen einschätzen, wie gross das die unter Druck sind. Und EA hat schon angekündigt bei ihren Kreditoren, dass sie 700 Millionen pro Jahr einsparen wollen, zukünftig. Und 170 Millionen jährlich werden eingespart durch Organizational Efficiencies.
Das ist so schön. Schön.
Was nichts anderes heisst, als jedes Jahr wird es Massenentlassungen geben bei EA in den nächsten 8 Jahren oder so.
Aber Moment, du hast vorhin gesagt, Zinsen sind 1,8 Milliarden pro Jahr und ihr EBITDA ist 1,5 und jetzt sparen sie ein bisschen ein. Also das heisst, sie schaffen jetzt einfach mal eigentlich nur für die Zinsen. So.
Ja, so wie ich das verstanden habe, ist das zuerst mal zum Zinsen können zahlen.
Okay.
Ist geil.
Hey, ich weiß nicht, was der langfristige Plan, wie das aussieht.
Absolut.
Vielleicht muss man dann wieder einen neuen Kredit aufnehmen, dann würde man wieder alt abzahlen.
Ja gut, das ist das US-Prinzip. Eine Kreditkarte für die anderen. Und so. Genau. Das kannst du viele Jahre machen.
Ich freue mich schon auf die ganz vielen neuen Modelle, wo sie dann versuchen, ihr Geld reinzunehmen mit Microtransactions und Lootboxen. Vielleicht führen sie einfach alles wieder ein.
Ja, genau. So eine bekannte amerikanische Podcaster hat da recht eine lustige Formulierung gefunden. Er hat gesagt, wir können uns auf Microtransactions gefasst machen, weil wir uns noch gar nicht können vorstellen, dass das möglich ist.
Werbung überall und da kannst du Öl kaufen.
Aber das ist jetzt die Realität. EA ist unter extrem grossem finanziellen Druck und man kann davon ausgehen, dass Endkonsumenten, also wir werden das spüren, in Form von zusätzlichen Monetarisierungsoptionen in Games, in Form von, dass sich EA wahrscheinlich vor allem nur noch auf ihre grossen Cash-Cows wird konzentrieren, vielleicht werden kleinere Projekte cancelled. Also etwas wie EA Originals, was sie in den letzten Jahren hatten, das könnte zum Beispiel sein, dass es das nicht mehr gibt. Dort haben sie so kleinere Indie-Studios gefördert. Aus dem aus ist unter anderem auch das Hazelight-Projekt It Takes Two und Split Fiction standen, zwei von den besten Co-op-Games, die je gemacht wurden. Aber das sind halt auch so Sachen, die potenziell jetzt könnten gestrichen werden, plus eben Entlassungen. Und das wird in den nächsten Jahren spannend werden, was da bei EA passiert.
Hey, vor allem jetzt schon.
Also ich frage mich schon noch, weißt, warum macht man das denn? Also was bringt das auch den Kushner seine Firma und das Audi sind so? Also weißt, ist das denn einfach für, wieso kulturell irgendwie Einfluss nehmen, weißt, so politisch, hey, also ist das so Sorge? Oder also ich verstehe wieso den Hintergedanken nicht, weil profitabel ist das ja einfach nicht. Also das macht überhaupt keinen Sinn.
Es muss eben schon irgendwie, also der Grund muss schon dort liegen, weil was ich bis jetzt schon gehört habe, ist bei den Saudis, die haben ja schon viel Investments gemacht in, im Game-Bereich. Und ich glaube, bisher haben sie sich gar nicht so gross eingemischt. Also, weißt, die haben ja viel Dreck am Stecken, weißt, dass sie mit irgendwie, die geht es so um Schurni-Ermordungen und so. Und da gibt es ja ganz viele Sachen, die man denen vorwirft oder auch bewiesen worden ist. Und dass die eben finden Themen natürlich nicht so offen entgegenstehen wie vielleicht andere. Aber dass es sich, dass es dort egal ist, weil hauptsächlich es gibt Geld. Oder?
Ja, genau.
Dass also, das viel wichtiger ist. Aber eben, ich sehe das Finanzmodell jetzt auch noch nicht ganz aufgehen. Aber irgendwo wird es. Also ich weiß auch nicht. Ich check es auch nicht ganz. Es sieht schon komisch aus auf dem Papier.
Mhm. Es ist ja absolut ein miserabler Deal, habe ich das Gefühl. Also wenn sie, also 20 Milliarden haben sie aufgenommen und für das zahlen sie 1,5 Milliarden Zins. Also das ist ein Zins von 8% oder so. Also die Einzigen, die da auch wirklich gut wegkommen, ist JP Morgan. Die macht da
Geld für Leute.
Das ist richtig geil.
Hey, vor allem, ja, eben, EA ist eh komische Bude. Doch gerade auch gelesen, ist doch gerade letzte Woche rausgekommen, dass doch der, jetzt weiss ich es nicht, ist der Chef von EA gewesen, der sich da irgendwie 35 Millionen Bonus ausgezahlt hat, also unter anderem, weißt, wegen dem Erfolg von Battlefield, aber gleichzeitig haben sie dort jenste Leute entlassen, weil es, ja, weiss auch nicht. Das Game kann gut laufen, da gibt es einen guten Bonus für den oben, aber die Leute kannst du gleich einfach alle auf die Straße stellen. Das ist eben schon sympathisch. Aber ja.
Ja.
So ist das.
Cool, ja, cool. Krass.
Das, EA das. EA das.
Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe es nicht verifiziert, aber jetzt vorhin, als ich noch kurz Zeug darüber gelesen habe, anscheinend der grösste Leverage Buyout, den es je hat gegeben. Von der Höhe an Dollar, die ausgegeben wurden. Ja, genau.
Haben wir letztens übrigens einen Leverage Buyout geredet, warte, jetzt ist es GameStop gewesen, so, wo irgendwie hat eBay kaufen, die hätten es machen wollen. Das war das, genau.
Okay. Ja, lässig. Mm. Ja, du, mal schauen, wie es weitergeht. Es gibt nicht mehr so viele EA-Games. Ich weiß gar nicht, was das letzte EA, außer Battlefield, aber da gibt es jetzt wieder viele Jahre keins mehr. Vielleicht muss man dann einfach mal aufhören spielen. Ja, du, dann gehen wir doch weiter um den nächsten Deal, der eben noch nicht. Der hat ja auch, man hat ja gehofft, dass der jetzt schon durch wäre, also mehr. Die haben gehofft, Paramount. Die möchten ja Warner Bros. Kaufen, das ist ja lange hin und her gegangen. Netflix hat sie auch kaufen und schlussendlich hat Paramount einen attraktiveren Deal gemacht und eben die haben gehofft, dass sie durchdrücken bis September, weil nachher wird es teuer. Aber jetzt hat ein Richter in den USA hat jetzt eben eine Verhandlung angesetzt und die ist erst im März 2027. Und jetzt ist es so, genau, bei Paramount hätte es aber gerne im Herbst gehabt und geklagt wird, also verschiedene, aber eben federführend sind 12 Staaten in den USA und die werfen eben vor, dass die Fusion den Wettbewerb bei Kinofilmen, Blockbuster und Kabel-TV-Lizenzen spürbar schwächt und würden laut der Behörde zu höheren Preisen, schlechtere Qualität und weniger Inhalt für Film und Fernsehen führen. Und was das eben noch zur Folge hat, jetzt gerade konkret, und das finde ich schon noch krass, die müssen jetzt, Paramount muss Warner, weil die haben ja immer so Klauseln drin bei diesen Verträgen, oder bei so Übernahmeangebot. Und nach dem 30. September zahlen sie pro Tag 7 Millionen an Warner, wo der Deal nicht abgeschlossen wird. Also
pro Tag? Das muss pro ich Tag. Auch auf die Zunge sogar haben. Gell?
Wahnsinnige
also, ich glaube, es sind Summe. Über 600 Millionen dann schon in diesem Quartal, bis dann die Verhandlung angesetzt wird. Und es ist dann nicht sicher, ob sie durchkommt. Und wenn der Deal dann bis am 4. Juni nicht zustande kommt, dann zahlen Warner die Entschädigung von 7 Milliarden. Also auch nicht ganz wenig.
Warte mal, aber Moment, hast du nicht gesagt, mal März ist
die Verhandlung? Ja, okay. Genau, es ist März und dann bis im Juni muss es also, haben sie einfach Zeit sozusagen. Was schon nicht so viel Zeit ist. Nein. Man hat ja lange gemeint, das ist jetzt eine fixe Sache, weil es ja, ich weiß nicht, welche Behörde es einfach durchgewunken hat, aber das ist halt unter dem Trump-Regime ist ja das nicht so überraschend gewesen, weil man ja eben auch sagt, Paramount, der Chef steht dem Trump auch nahe und da geht es ja noch um CNN. Das haben sie da übrigens auch noch aufgeführt. Paramount hat dann gesagt, ja, das machen wir nur wegen dem, wegen CNN, weil das gehört ja auch dazu. Und da haben einfach Angst um das und Paramount hat gesagt, sie werden das sowieso nicht anlangen, das wird dann bleiben, wie es ist. Und die Kläger sagen aber, nein, das ist gar nicht der Grund. Darum, man weiß es jetzt nicht so genau. Aber Ja, jedenfalls, sie finden, das kalifornische Generalstaatsanwalt findet jedenfalls, ist ein klarer Verstoß gegen das Bundeskartellrecht. Spannend habe ich auch gefunden, Paramount hat gesagt, sie wollen die Filme auf 30 Stück pro Jahr aufstocken. Ich kann noch mal schauen, wie viele es denn jetzt gewesen sind. Ja. Das habe ich nachher gar nicht mehr gemacht. Aber 30 Filme sind schon viel.
Das ist schon noch viel, ja.
Das sind schon viel. Ich meine, das sind ja 3 pro Monat.
Das ist ein Riesenstudio, oder? Also, ich meine...
Ja, schon, aber Kinofilme gibt es ja noch gleich nicht.
Ja, stimmt. Ja,
ja aber...
Mal googlen.
Ich bin auch voll davon ausgegangen, das kommt eh durch, weil... Weiß nicht, so Shit kommt einfach mittlerweile immer durch. Und da gibt es irgendwie... Es wird nie irgendwie eine Regel vorgeschoben, hat man das Gefühl. Mittlerweile. Bei so riesigen Übernahmen, bei so Mergers. Ja. Aber ja, das ist nicht schon noch. Ja, eben. Wenn du 12 Staaten dahinter hast, ist halt schon ein bisschen Widerstand. Also, die EU und so, also all die müssen ja weltweit die OKs einholen. Aber global ist meistens nicht so das Problem. Die EU hat auch ein paar Auflagen gemacht, aber nichts Größeres. Ja, mal schauen. Ob's jetzt da.
Das kommt am Schluss schon durch, oder? Aber es ist einfach so. Sie verzögert es jetzt halt recht gut so. Es ist natürlich, also uns wird einfach teuer.
Hey, wir sind noch gefunden, 30 Kinofilme sind eine Steigerung von rund 40% zu dem, wie es aktuell
ist. Ja, genau. Das ist schon noch heftig. Ja, meistens. Die Qualität steigt meistens ja dann nicht mit.
Ja.
Hey, ja. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Irgendein Punkt ist mir jetzt ans Hinkommen, aber jetzt habe ich gerade vergessen. Ja, noch mehr. genau, weil sie die ganzen die ganze Unterlagen dann offenbar neu einreichen, überall, auch weltweit. Das haben sie dann irgendwie angekriegt. Das ist mega mühsam und so für alle. Aber weil irgendwie, wenn das so viel Zeit dazwischen vergangen ist, dann muss man die wie neu einreichen. Aber ja, tja,
Pech. Ich muss jetzt gerade so überlegen, also wenn es am Schluss dann gleich durchkommt, dann spielt es halt so eine Rolle, oder? Ob sie die Zahlungen müssen leisten müssen, weil dann ist es noch eh die gleiche Firma und dann haben sie es einfach selber gezahlt.
Stimmt, ja.
Also.
Ja, das stimmt.
Oder? Stimmt
ja,
das? Also, Gerichtskosten, klar, hast immer noch Anwälte und
ja,
so,
das klar.
Kostet alles, ist blöd. Aber.
Das stimmt, das muss so sein. Ja? Also, ich meine, du zahlst ja die Firma und die Firma ist noch
dir. Ja, genau.
Das stimmt.
Das kommt auf die Bilanz.
Das stimmt, ja. Aber wenn es nicht durchkommt, dann ist schon.
Also, Joe, ja.
7 Milliarden, das schmerzt dann.
Ja,
also, das ist dann. Das
spüren sie auch, ja.
Ja, das ist dann richtig scheiße. Richtig,
finde ich. Dann hat ja. Warner einfach einen riesen geilen Deal gemacht. Dann haben sie einfach.
Ja, so geil. Oder?
Für absolut nichts.
Die sind ja auch scheiße unterwegs gewesen, aber dann mit den 7 Milliarden sind sie wieder richtig gut unterwegs.
Genau.
Das ist auch gut.
Sind wir immer hat schon Netflix irgendwas bekommen, weil es
also
hat die Deal auch platzen, die haben irgendeine so eine Klausel gehabt. So. Ja.
Dort hätten die ja Seiden müssen zahlen.
Ja, stimmt.
Ja.
Vielleicht haben sie auch schon irgendetwas gezahlt, ich weiß es nicht.
Ja, gleich das
ja, genau. Eben ja, du, teuer wird alles, auch Grafikkarte und Mainboard. Mal wieder, weil sie ja jetzt so günstig sind, Samuel, oder?
Ja, täglich grüßt das Murmeltier. Eben genau, also RAM und SSDs, die werden in letzter Zeit die ganze Zeit immer teurer. Das ist so ein bisschen, alle paar Monate gibt es da wieder massive Preiserhöhungen. Und jetzt trifft es auch eben die Grafikkarten, ich weiß gar nicht, nochmal noch stärker. Also die sind jetzt auch schon nicht günstig gewesen und GPU-Knappheit ist jetzt auch nichts Neues. Aber jetzt erhöht Nvidia anscheinend Preise für die Chips und vor allem auch für die Speicherbundles. Also die verkaufen ihre GPUs halt immer so entweder als nur der Chip oder als Chip mit Speicher dazu. An die Partnerfirmen.
Ah, okay. Asus, MSI und so.
Genau. Ja. Dort, wo du noch eigentlich wirklich deine Grafikkarte kaufst. Weil Nvidia selber stellt ja, ich weiß nicht, es gibt ja so die Founders Edition, die machen, genau. Aber sonst stellen sie eigentlich keine Grafikkarte her. Oder das kommt dann immer von anderen Firmen. Und die können halt wählen, ob sie den VRAM den separat irgendwo besorgen oder ob sie es so im Bundle kaufen von Nvidia. Und jetzt bei Nvidia wird es alles teurer. Ich nehme an, für den dritten Anbieter wird es schon auch teurer. Also es wird sich nicht viel nehmen. Und genau, sie erhöhen Preise um 20-30% angeblich. Also es ist so ein Bericht von PC Gamer, der eigentlich normalerweise sehr gut informiert ist. Und genau, das ist erst, also zuerst mal ist das natürlich nur der Preis, den die Partnerfirmen zahlen und noch nicht das, was bei uns, bei den EndkonsumentInnen ankommt. Aber es ist natürlich abzusehen, wenn Asus muss mehr zahlen für einen Chip und für RAM, dass die das auch wieder weitergeben, weil die müssen ja noch irgendwo durch können Geld machen. Und ja, also es ist auch anscheinend, der Kevin hat das abgeklärt bei uns in der Category, also mit dem Produktmanagement, oder das, das ist ja schon Realität. Also eine Videokarte kostet anscheinend im Einkauf jetzt schon etwa 25% mehr. Also wenn wir jetzt als Digitec da neue Ware bestellen. Und bis jetzt gibt es einfach noch ein paar Lagerbestände von halt irgendwelchen Lieferanten oder auch von uns selber, die noch nicht ganz so teuer sind, aber es ist relativ klar, was die Preise dann über kurz oder lang halt werden aufgehen. Ja, und es ist, ich glaube, eher das Problem, dass eigentlich jetzt schon die Lagerbestände recht tief sind, weil es halt auch zu wenig GPUs gibt, weil die auch einfach vor allem für KI-Sachen produzieren, oder? Ist überall das Gleiche. Und jetzt mit der Preiserhöhung ist ja auch, dass alle sich halt noch versuchen, die Lagerbestände zu schnappen und das möglichst schnell an den Mann, an die Frau zu bringen. Und darum kannst du davon ausgehen, dass einfach die Lieferbarkeit auch noch schlechter wird jetzt. Also es wird teurer und es wird schlechter lieferbar.
Ich finde es schon krass. Das ist einfach das hohe Gaming-Hobby. Das irgendwie, ja, dass du siehst, okay, kein Ausweg irgendwie, alles wird teurer. Aber Xbox ist ja zu viel. Die haben jetzt
200 Euro, glaube ich.
200 mehr als mit dem kostet sie 300 mehr als der Launch. 300.
Das ist so krass, oder? Das ist einfach, meine, klar, denen ist es jetzt einfach egal. Die machen einfach den Preis so hoch, dass sie nicht rückwärts machen, oder? Und bei den anderen, Sony und Nintendo, die stehen noch ein bisschen auf Bremse, oder? Aber die sind auch, die müssen immer nachziehen, oder?
Ja, klar, also kannst du nichts anderes machen als Firma, ja. Oder du musst ja die Kosten decken. Also klar, du kannst schon Konsolen als Verlustgeschäft verkaufen, haben wir ja schon darüber geredet, aber dann also musst du dann wirklich sehr viel Geld mit den Games machen. Darum, ja. Also es ist übrigens auch so, dass nicht nur Nvidia-Preise erhöht, sondern AMD zieht natürlich mit. Also wenn man jetzt denkt, ja gut, ich kann mir einfach AMD-Grafikkarte kaufen. Nein, die haben einfach anscheinend gewartet darauf, dass Nvidia das macht. Mm. Und dann, jetzt gehen sie einfach mit. Und ich glaube, dort sind es 10% bis jetzt, aber ich nehme an, dort wird es auch mehr sein. Also das ist einfach so das Kartell von den zwei Firmen, die halt einfach schauen, was die anderen macht. Und wenn ein paar Preise erhöht, dann machen sie einfach alle fertig. Und ich meine, die machen einfach Geld damit, muss man natürlich sagen. Oder? Die haben Margen, das ist wirklich nicht mehr easy. Also, ich glaube, 70% und so.
Krass.
Ja, und eben, das Zweite ist noch, dass auch Mainboards teurer werden. Das ist auf den ersten Blick gar nicht so, also hat mich ein überrascht. Weil Mainboards brauchen ja zum Beispiel nicht direkt Speicher. Weil alles andere, was jetzt teurer geworden ist, ist in der Regel einfach gewesen, weil eben der RAM einfach so knapp ist und die alle ihre Produktionen umgestellt haben auf den, wie heisst der, KI-RAM halt, also den kannst du auf normalen PCs verbauen. Und bei Mainboards ist es anscheinend so, dass die Leiterplatten, also die PCB, auch teurer geworden sind jetzt im Einkauf. Keine Ahnung warum, ich nehme an, die werden wahrscheinlich auch gebraucht für halt die ganzen Server-Chips und was auch immer.
Ich glaube auch, die Kapazitäten von diesen Firmen vermutlich werden einfach dann auch irgendwie mehr für genau KI benutzt. Hey, das ist so leid einfach irgendwie, wirklich.
Und bei Mainboard ist das zusätzliches Problem, dass jetzt, weil alles andere teurer wird, also RAM, Grafikkarte und so, ist halt einfach für viele Leute zu teuer geworden, um sich einen PC bauen, kaufen. Und es warten ganz viele Leute jetzt einfach ab. Oder sie zögern halt ihre alte Hardware noch so lange aus, wie man irgendwie kann. Und das hat dann zur Folge, dass halt auch weniger Leute Mainboards kaufen. Das heisst, dort sinkt eigentlich die Nachfrage sogar ein bisschen. Und das bedeutet aber dann, dass die Entwicklungs- und weißt, so Kosten für zu Produktionslinien aufbauen und ganze Logistikkosten, die verteilen sich halt dann auf weniger Produkte, also auf weniger Einheiten. Und das heisst, dann wird jedes Mainboard einzeln wird halt dann wieder teurer. Also das ist so ein Teufelskreis in ganz viele Richtungen. Und ja, wie du sagst, also ich finde schon, es ist mega schwierig geworden, um sich jetzt einen PC zusammenbauen, finde ich. Oder einfach doppelt so teuer wie früher.
Es ist eben, wenn einen guten hast und so, dann ist es auf eine Art easy, weil die Anforderungen wieder steigen viel weniger, weil eben nur schon durch das, dass das PS4 und die alte Generation so lange unterstützt hat, hat es ja nie so richtige Leistungssprünge gegeben und eben jetzt mit der PS5 können die meisten PCs mithalten. Eben, es ist jetzt einfach so eine Phase, wo man einfach auf diesen Geräten einfach hockt halt, oder? Ich meine, das kann man auch positiv sehen, muss man nicht immer aufrüsten, oder?
Und voll, hoffen, voll, dass sie nicht kaputt gehen.
Ja,
genau. Ja, das ist halt immer das Problem. Wenn dann irgendetwas, dann bist du einfach, gibst Gas. Also, aber es ist schon so, ich sehe ja das dann bei den Games, das sind irgendwie näher dran. Weißt, sind die besser optimiert als vorher? Oder sieht man das noch nicht? Kommt das erst später?
Ich habe das Gefühl, man merkt schon, dass, eben, dass es gibt viel weniger, wo der Leistungsdeckel sprengt. Das gibt es eigentlich fast gar nicht mehr. Ich habe schon das Gefühl, die Anforderungen sind schon lange nicht mehr wirklich gestiegen.
Mhm. Okay. Ich kann mich so erinnern, wo Cyberpunk rausgekommen ist oder so.
Yeah.
Das hast du quasi absolute Top-PC gebraucht. Nicht mal dann ist es so richtig gut und flüssig gelaufen.
Es war eben keine PS4-Generation, wo es dann ja tatsächlich auch aus dem Store genommen worden ist.
Yeah.
Aber ich habe schon das Gefühl, seither, also meine, optimiert ist längst noch nicht immer alles super. Aber weil die PS5 und die Xbox, die haben halt einfach die Leistung, die sie haben, oder?
Ja, klar.
Und die ist jetzt einfach auch nicht so verrückt. Und ich wüsste jetzt auch nicht, eben, man wird es dann sehen, wenn dann in 2 Jahren oder so ein PS6 kommt. Aber eben, die werden das auch wieder müssen, ewig lang die PS5 noch unterstützen. Drum, und solange die unterstützt wird, läuft halt in alten PC auch noch.
Aber ich glaube, so die Generationensprünge, die man früher hat gesehen hat, die gibt es wie nicht mehr. Es ist alles irgendwie so eine inkrementelle Verbesserung. Und hey, viel hat sicher auch auf der anderen Seite oder mit den Entwicklungskosten zu tun. Irgendwie, du kannst nicht immer besser, schöner, grösser machen. Weil und dazu, der Zusatznutzen, den du hast, dass ein Spiel 100 Millionen mehr Entwicklung kostet. Die meisten Leute sehen den Unterschied gar nicht zwischen einer PS5-Version und einer PS4-Version. Weißt, so wie, es sind so kleine Unterschiede. Die Games sind so skalierbar mittlerweile. Und eben jetzt auf der Switch 2. Das ist auch so eine Plattform, die ewig lang noch wird da sein und wo viele Entwickler auch noch für die werden optimieren. Mehr so eine Bandbreite an Dings und dass wirklich High-End-Zeug, das wirklich nur auf dem funktioniert, wird wirklich immer seltener. Ja.
Ich glaube, das wird wirklich so für die Hardcore-Fans, PS6, glaube ich, wirklich, das ist für die Hardcore-Fans, die einfach die Best wollen, die gar nicht nötig ist. Mit dem letzten der Kollege gesagt, dass er Assassin's Creed Shadows Game, sieht huere geil aus und so. Und nachher sagt er spielt auf der Switch 2. Und ich finde es ist geil.
Also für die meisten Leute ist egal. Ja.
Das ist ein grafisch voll geiles Game. Und ich meine, eben, das sieht, glaube ich, dort auch easy aus. Auch wenn es vermutlich nur mit 30 Frames läuft, nehme ich an.
Genau, das ist die Einschränkung und hat nicht so scharf wie die anderen und so. Aber es reicht. Für die Menschen reicht es.
Für viele, und wenn das langt, dann, eben, wie gesagt, dann wird dein PC noch lang haben.
Hey, eben. Und eben PS6 wird es ja noch Handheld geben. Das heisst, die Generation wird sowieso weird sein, weil alle Spiele auf dem Handheld müssen laufen. Das heisst, der Leistungssprung von stationären Konsolen zu stationären Konsolen werden wir eh nicht haben. Plus PS5, die noch parallel läuft. Also es wird ganz, ganz komisch sein in Zukunft. Irgendwie. Es wird einfach alles eine Generation sein.
Ich habe auch einen Kollegen, der hat noch einen 2080 Ti. Also eben, sie ist relativ alt.
Ja.
Es läuft einfach nichts mehr. Es ist schon mühsam. Und er hat gesagt, ich habe letztes Mal geschaut für neue PC-Sachen. Er hat die Zeit sehr schnell wieder zugemacht. Das ist einfach so teuer. Und ich habe gesagt, ja, also das muss halt irgendein GeForce Now brauchen, auch wenn das
verdammte Nvidia... Hey, das habe ich mir gedacht, wäre vielleicht noch spannend zu schauen, ob irgendwie so Cloud Gaming so Aufschwung hat erlebt, wegen all diesen teuren Hardware-Dings. Ja. Ob da irgendwie die Anbieter von diesen Cloud-Streaming-Sachen irgendetwas gemerkt haben. Weil das wäre ja die logische Alternative, oder? Wenn du kein PC kannst zusammenbauen, dann mietest du halt einen irgendwo in der Cloud.
Und das ist, ich weiss, die haben auch mal aufgeschlagen, aber die haben sicher nicht in dieser Regelmäßigkeit aufgeschlagen. Darum dort ist natürlich, solange die nicht immer wieder nachziehen mit dem Preisaufschlag, wird das natürlich preislich immer attraktiver. Yeah. Weil die Rechnung mit dem höchsten Tier, das ist ja schon noch teuer gewesen. Das war, glaube ich, über 30 Stutz im Monat. Wenn das wirklich das 4K 120 Frames Ding schwellen, dann ist es schon noch, hast schon etwas gezahlt.
Ja.
Wenn das 30 Stutz ist im Monat und jetzt kostet irgendwie eine Grafikkarte 2000 Franken, also dann lebst du noch lange
davon. 22 Euro pro Monat ist das Ultimate-Abo.
Okay.
Ja, es geht echt noch. Eben, es ist halt einfach Cloud Gaming, Verzögerung und so, ist halt einfach immer noch, je nach Game ist es egal, je nach Game nicht.
Ich habe es ja wirklich auch vor vielen, vielen Jahren mal intensiver getestet und schon damals bin ich schon erstaunt gewesen, wie krass es ist, also wie wirklich wenig das merkst.
Mega. Also ich habe letztes Jahr an der Gamescom und so getestet und
genau, du auch, ja.
Also, eben wie gesagt, ich finde für gewisse Games ist es überhaupt kein Problem. Aber wenn so Shooter und zum Teil, also, das ist ein bisschen lag, so die paar weiß ich nicht, 50 Millisekunden oder sowas hast, die merkst du halt dann gleich noch irgendwie, oder?
Je nachdem, ja. Also, ja, je nachdem, mit ja. Control the Games, dann sowieso noch weniger. Aber
es wird auf jeden Fall immer attraktiver jetzt mit den Preisen. Ja. Das ist klar. Also ich freue mich halt darauf, dass dann... Also die logische Konsequenz wäre natürlich schon, dass sie dort die Preise auch saftig anziehen. Also ich bin sicher, dass es kommt.
Ja. Yeah. Weil die brauchen ja auch Hardware. Also,
ich brauche genau die gleiche Hardware. Also dort stecken genau irgendwie, was sind irgendwelche Blackwells drin, glaube ich. Yeah. Also,
aber es kostet sie natürlich schon weniger, weil du brauchst nicht gleich viel, oder?
Also, ja, es geht gerade darum, was sie kosten. Es ist ja das Gleiche bei den GPU-Preisen. Also weißt
du, ist nicht so, dass nein, aber ich glaube, es verteilt sich. Ich glaube, dort verteilt sich die Kosten mehr, hätte ich jetzt gesagt. Weißt du, dass die braucht dann nicht, du musst dann nicht jeder Person braucht einen Computer, oder, sondern die teilen sich dann die und das heisst, du musst dort weniger direkt den Preis aufschlagen, aber du...
Wie ja, gesagt, weißt du denkst das völlig von der falschen Seite her. Du.
Ja.
Du überlegst den Kosten, was fair wäre, aber das geht nicht.
Das ist egal.
Es geht nur darum, es haben weniger Leute, können sich PCs leisten, das heisst, es sind mehr Leute dazu gezwungen, auf Cloud umsteigen, größere Nachfrage,
kannst Preise anheben. Und dann hast du sie schon, dann bist du schon drin. Ja, gut, immerhin da hast du die ganzen Games sind anders. Hey, anyhow, ja. Wir werden es sehen. Ja, aber es wird teuer. Und, ja.
Und es wird dann nicht so schnell billiger. Also auch da wieder übrigens,
das ist krass,
ja. schnell. Samsung hat glaube ich auch angekündigt, dass, und das ist einfach der grosse Speicherhersteller im Moment, dass die Speicherknappheit sicher noch bis Mitte 27 mindestens weitergeht. Und,
schießt
einfach. Also ja. Eben, außer Platz halt mal etwas, dann sieht es vielleicht anders aus.
Mir platzt jetzt in den Kragen.
Ja.
aber komm, sonst, genau, apropos Hardware, ich habe auch noch etwas.
Neue Hardware
von uns getestet.
Ich glaube, ich das letzte Mal den Jingle gehört haben.
Sagen wir jedes Mal. Nur ich brauche jetzt damals. Genau, weil ich halt das Framework da, das, wo ich schon gemobbt worden bin im Büro, weil es orange ist.
Das ist hässlich. Das ist schon recht grusig.
Dein Gesicht ist hässlich. es ist der modulare Laptop, wo ich weiß gar nicht, wann der erste rausgekommen ist. Den habe ich auch getestet. Framework 13, dann hat es mal 16 gegeben und jetzt gibt es den 13 Pro, wo sie als das MacBook für Linux angepriesen haben. Und er hat natürlich einen guten Slogan und es ist schon ein gutes Teil. Und eben das Spezielle bei diesem Laptop ist ja, dass er eben modular ist. Man kann ihn selber zusammensetzen. Wenn ihr jetzt wieder schaut, eben, das hat so vier Slots, wo man raus und rein nehmen, wo man kann selber Ports dann auswählen. Also wenn man irgendwie vier USB-C will oder HDMI, SD-Kartenleser und so. Das ist recht geil. Eben, du kannst dir auch Tastatur gibt es in verschiedenen Farben, aber wenn es gibt auch das Schweizer Layout, da gibt es nur in Schwarz, sonst gibt es das auch noch in anderen Farben, was noch cool ist. Und eben den Displayrahmen kannst du auch etwa 8 Farben haben. Und
genau. Es war eine bewusste Entscheidung, dass du...
genau, es ist nicht grundsätzlich, dass der Laptop hässlich wäre.
Einen orangen, transparenten Displayrahmen genommen hast und gefunden hast, mal, das sieht schön aus.
Da gebe ich mehr. Also, sie haben es auch in diesen Vorschau immer mit orange gemacht und ich habe gefunden, das sieht noch frech aus. Ja genau, ist so translucent, so durchsichtig wie halt... die Geräte in den 2000er gewesen. Ja, es hat auch noch einen schwarzen Matte und du kannst sie mega schnell austauscht. Hey, das ist generell recht geil, muss ich sagen. Also wenn du bekommst, dann ist auch die Tastatur ist dann nicht drauf, die ist eben separat. Und das ist gerade so eine Änderung im Original. Also du musst auch jetzt die Schrauben unten lösen, ich glaube 5 Stück oder so. Die sind dann schön schon gelöst, ab Werk. Und dort hast du aber dann den unteren Teil weggenommen und dort das Zeug geändert. Jetzt ist es oben, was eigentlich noch ein bisschen praktischer ist, ist noch zugänglicher. Und dann kommst du direkt hin an SSD, RAM und alles und so. Und das ist wie schon beim ersten. Das ist alles beschriftet. Also das ist so doppelt sicher gemacht mit so Litzen, zum das Zeug wegziehen. Da kann wirklich jeder Idiot kann das Zeug machen. ist wirklich gut gemacht. Und ich habe... der kauft, es gibt einen, du kannst einen komplett kaufen oder so eine Do-It-Yourself-Version, wo du selber das Betriebssystem drauf tust und kannst auch RAM und SSD selber dazu tun. Das habe ich natürlich gemacht, weil dann können wir es ja von uns nehmen. Hat dann aber immer noch, ich glaube, 1600 Stutz hat der gekostet, ohne RAM und Speicher. Ah, genau, du wählst dann aber aus, welche AMD oder Intel und dort hast du drei verschiedene Versionen und ich habe den AMD genommen, den schnellsten, der AI9, weiß nicht, wie man genau heisst, hat dann, du hast so ein Zeitfenster gehabt von 15 Minuten, weißt du, wo es live gegangen ist, und du weißt ja mittlerweile bei so harten Sachen, du musst da gerade zuschlagen, sonst bekommst du das nie mehr. Und ich habe immer gedacht, dann, ja, AMD sind doch jetzt immer die Besseren, oder? Und jetzt hier haben sie eben beim Intel, haben sie den Ultra, Core Ultra 9 irgendwie, und der unterstützt eben die neue RAM, die LP, die Low-Power-RAM, die sehen dann auch anders aus. Die haben dann so einen anderen Formfaktor. Und das wäre dann auch nicht abwärtskompatibel. Weil sonst ist es so, die Framework kannst du, die neuen Sachen kannst du auch deinen alten einbauen. Also ich könnte meinen alten Laptop auch aufrüsten.
Aber ist jetzt das nicht sogar eher im, also ist jetzt eher im Vorteil, dass du AMD hast? Weil sind die anderen nicht noch viel teurer?
Ja, die also RAM sind RAM jetzt noch teurer geworden, von dem her schon. Aber ja, was ich so gelesen habe, wäre es von... Ich habe immer noch keinen direkten so Akkuverbrauch und so gefunden. Aber was ich so gelesen habe, wäre die, glaube ich... Es kommt ein bisschen auf die Anwendung drauf an. Aber ich habe gemeint, eigentlich wäre das so technisch das Bessere, weil eben die RAM und so sind dann noch effizienter und so. Weil, genau, sie haben auch Framework, hat also Demos gezeigt, wie viel Akku das braucht, und das hat sehr lang. Ich hatte noch nicht den Eindruck gehabt, dass der Akku sensationell ist, irgendwie. Ich finde, er ist gut. Genau, und generell eben. Also ich, der MKBHD hat jetzt eben auch im Video gesagt, es ist 80% von einem MacBook. Das finde ich irgendwie auch. Es ist wirklich, das ist gut. Ja, okay. Ja, aber es ist gut verarbeitet. Das ist irgendwie nichts knarzt. Es ist jetzt so ein Aluminium-Unibody und so. Also, ey. Macht einen guten Eindruck, aber es ist schon so, sobald du das MacBook anlangst, hast du das Gefühl, es ist noch ein bisschen besser. Aber nichts jetzt, was ich zu bemängeln hätte, was, also als Trackpad funktioniert super, wirklich so hardware-mäßig, was wirklich nicht gut ist. Der Lautsprecher, der ist wirklich nicht gut. Das ist einfach scheisse. Kommt halt darauf an, wenn du das jetzt gross brauchst, dann wird es dich anschiessen, oder? Aber der ist scheisse. Die Webcam ist auch nicht der Hit. Aber hey.
Aber 80% finde ich noch relativ wenig von einem MacBook. Also ist
ja, du weißt es auch nicht, oder 90%. Das meine, okay. Ist ja froh, wie das Miss ist, oder?
Ja, völlig gefühlt natürlich. Aber,
ja, genau. Aber es ist, also ich finde, es ist ein geiles Teil. Weißt, es hat auch ein Touchscreen, eben Fingerabdruckding, du kannst ihn aufrüsten. Ich meine, die, was man auch muss sagen, du hast ja 4 Slots. Und das ist dann gleich auf eine Art eine weniger als beim MacBook Pro. Weil dort habe ich 5. Ich habe eine SD-Karte, HDMI und 3 USB-C. Das sind 5.
Ja.
Und da habe ich nur 4. Also schon mal einen weniger.
Aha, du brauchst jeden USB-C brauchst einen Slot.
Ja, ich habe jetzt was habe ich jetzt gemacht?
Jetzt
habe ich es gerade gewechselt. Jetzt habe ich 2 USB-C, ein USB-A und einen
SD. Ich finde das lange nicht, oder? Also,
ja, aber ich wollte nur sagen.
Okay, aber ja.
Genau. Aber ich wollte nur sagen, du hast dort einfach einen mehr.
Ja, voll.
Und
ja.
Viele sagen natürlich auch, das MacBook geht einfach nicht kaputt. Darum ist es irgendwie ein bisschen wurscht, dass ich es nicht flicken können. Eben, das ist halt, du kaufst den schon mit dem Hintergedanken, dass du ihn einfach auch lang hast. Weil es ist ein gutes Teil, du weißt, du kannst ihn aufrüsten. Du kannst auch wieder die Webcam, hat so physisch einen Regler, um sie zumachen, also trennen, und das Mikrofon auch. So Zeug ist geil, das Display ist gut, hat kein HDR, aber zum Beispiel, das ist ein Killer-Ding, ist kein OLED, aber ein gutes Display. Ja, was mir auffällt, eben Linux habe ich am Anfang auch drauf da, weil ich habe nur so gerne weg von Windows, und eben, wie gesagt, mit Mac bin ich jetzt nach 4 Jahren nicht so super geil warm geworden, aber hey, ich habe dann schnell müssen sagen, fuck, mit Linux, das geht einfach auch nicht. Es sind irgendwie zu viele Apps, wo es einfach nicht gibt. Da gibt es so die Browser-Workarounds, oder? Aber dann, was für mich dann so das Killer-Ding war, ist, ich brauche K-Drive als weißt du, Google Drive. Und das kannst du ja dann benutzen, wie ein Laufwerk. Und die App gibt es auf Linux, aber sie unterstützt den Sync nicht, weißt, wo du nur die Daten synchronisiert, die du brauchst, damit nicht dein komplette Cloud-Ding musst auf deinen Laptop installieren, abladen. Und das geht nicht bei Linux.
Ja, einfach so kleine Sachen, die nerven. Ja.
Und da brauche ich irgendwie, gibt für mich keinen Workaround. Ich kann nicht immer. Und dann habe ich gefunden, ja scheiße, habe ich das hure Windows installiert. Ja, du. Aber hey, das ist ein geiles Teil, eben, kannst du kaufen auch in der Schweiz, das ist kein Problem.
Also, aber kann man es noch kaufen? Oder?
Ja, genau.
Man kann, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie die Lieferfristen sind. Ist schon beim Pre-Order haben sie schon gestaffelt.
Also, und dann bist du ja gleich, wenn ich jetzt, was ist das, 1600 Stutz oder ohne Steuer, USD, ja, also. dann brauchst du sicher noch 200 für SSD, ja. Du schon RAM, sicher noch mal 400, 500 für RAM, oder?
Nein, oder ich glaube, vielleicht 300. Ich habe 200. 300? Ich habe gemeint, ja. Ich habe gemeint 300.
Wenn ich da so Dinge anschaue, sind ja so gut, okay, sagen wir so. Aber dann kommst du sicher über 2000 Stutz, also so 2 oder so ist realistisch.
Ja.
Für das ist es dann doch, also...
Finde ich aber auch, ist nicht günstig.
Ist er denn, aber ist er denn, ich kann es gar nicht abschätzen im Moment, ich bin da auf viel zu wenige Windows-Laptops drin. Ist er denn leistungstechnisch, was ist das so, Oberklasse wenigstens?
Hey, was ich in den, ich habe selber noch gar keine Benchmarks gemacht, aber die, die ich angeschaut habe, und eben die Testgeräte sind alle Intel gewesen.
Ja.
Aber der Prozessor, den ich an der AMD, den gibt es ja schon länger drum. Das ist schon so ein Top-Gerät. Also okay. Ich habe auch so Benchmarks gesehen, in gewissen Belangen ist er schneller als ein M4, aber auch nicht in allen. Also der ist, glaube ich, schon immer noch so ein bisschen führend. Eben Akku ist in vielen Tests ist er besser, eben auch mit dem Intel. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit Mimus sieht. Also schon ist sicher ein Premium-Teil. Ist sicher nicht der allerschnellste auf dem Markt, ist vermutlich auch nicht. Aber es ist schon ein geiles Gerät. Aber ich finde
also, einfach so eine Alternative zu einem MacBook, kann man schon sagen, es kostet halt einfach nicht gross weniger als ein MacBook auch, mit ähnlicher Leistung.
Nein, genau. Ja.
Wenn überhaupt. Oder? Aber es ist dann auch etwa vergleichbar, so von Leistung und Verarbeitung und sowas. Ja, ist echt cool. Ja.
Hey, und meistens,
das ist das,
ja, genau. Und meistens, ich weiß auch nicht, wie viel abwägen, weißt du, zwischen Mac und Linux, oder? Weil,
ja, das stimmt. Ja.
Ich habe das Gefühl, du hast wie dies. Also ich nehme an, ich bin ein Ausnahmefall, wo jetzt gerade alles braucht. Und eben, wenn du ein Mac watchst, dann holst du eh einen Mac und auf einem Mac kann man kein Linux installieren, aber nicht wirklich, weil da funktioniert nicht alles. Und, aber ich finde, wenn Linux watchst oder Windows, dann ist das sicher eine gute Alternative. Mhm. Also, und genau, ich teste jetzt noch ein bisschen, mache mein Review dann irgendwie über nächste Woche oder so, vielleicht fällt mir da noch irgendetwas auf. Aber ja, ist lässig, einfach eben, außer der Preis, das ist nicht so lässig.
Genau, ist alles teuer.
Genau, es ist alles teuer.
Aber gell, genau. Sorry, also ja. Die CPU und die GPU und so, also das SoC, das kannst du noch nicht austauschen.
Mal kannst du auch.
Also das kannst du auch austauschen?
Ja, ah, okay, kannst aber das kostet so viel wie der...
Den kannst du von neu kaufen.
Ich bin auf der Warteliste, ich mache mich mal auf die Warteliste für den Intel. Aber ich glaube, der kostet 1'500 Stutz.
Ja, okay. Okay.
Also du musst einfach nochmal einen Laptop kaufen.
Ja,
oder?
Ja.
Dann, ja, kann man gehen. Das ist fast einfacher. Dann musst
ja, weil das bringt irgendwie, da hast du auch nicht so viel davon. Ja.
Das ist ein Seich. Aber ja, vielleicht aus lustig, um ein bisschen basteln müssen. Dann. Weil die musst du dann, genau, weil der die andere RAM hat, bin ich gar nicht sicher. Gut, wenn du das Board ausbauen musst, musst du alles ausbauen, mehr oder weniger. Habe ich beim Alten auch schon mal müssen. Ja, gut, aber eben genau, das ist der Framework 13 Pro. Eben, den gibt es nicht bei uns, den muss man direkt über die Webseite vom Hersteller kaufen. Aber eben, sie liefern seit einer Weile, glaube ich, schon, auch in der Schweiz. Mit Schweizer Tastatur-Layout, was auch cool ist. Genau, also komm, dann gehen wir doch hier eins weiter in Big Screen.
Von Commerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Ich habe mir Avatar Aang, The Last Airbender, oder wie er auf Deutsch heisst, die Legende von Aang, der Herr der Elemente. Habt ihr Avatar, die Anime, ist Anime wirklich, wenn es aus den USA ist?
Aber nicht wirklich, oder?
Ja, dann ist es
so Pseudo-Anime.
Ja, das ist auch mal aus den USA, glaube ich.
Ich glaube, es ist eine US-Produktion, ja. Aber ich habe es nie gesehen, nein. Es ist komplett an mir vorbei.
Hey, das ist so ein... Oh, das ist ja schon... Die ist auch schon gut alt. Die
ist auch recht alt, ja. Das
20 Jahre auf dem Buckel haben, hätte ich jetzt fast
Last gesagt. Last Airbender, Erstausstrahlung, 2005.
Ja. Ja, ich habe nicht gedacht, im Studium habe ich das geschaut und mega geil gefunden. Das ist 3 Staffeln und eben folgt am Aang in so einer, ja, muss man sagen, so ein, ja, nicht Mittelalter, so also ein Fantasy-Setting, wo es halt Airbender gibt, wo könnt Luft, die einen können Luft, die einen Feuer, die einen Wasser, Luft, Feuer, Wasser, Erde, genau. Bändigen können. Und da gibt es immer einen Avatar, der kann alles. Und das war er gewesen. Und jetzt, der Film, der spielt ein paar Jahrzehnte nach dem Ende von der Serie. In der Serie sind sie alles Kinder. Irgendwie, was ich auch nicht, 14, keine Ahnung. Und da sind sie jetzt erwachsen. Und das Spezielle an dem ist auch, es hat ja die Netflix, es hat ja mal einen Film gegeben vom M. Night Shyamalan, wo er recht ein Scheiß war. Und dann
hat's
nicht
mitbekommen, ja.
Der Kacke gewesen.
Der M. Night Shyamalan, wie heißt der?
Shyamalan, oder?
Shyamalan.
Schnell sagen, Shyamalan.
Shyamalan. Das ist so krass, was der für eine Fall-Off hat irgendwie. So, ja. Vom Wunderkind zu so einem Regisseur, der jedes Mal, wenn ein Film rauskommt, muss, es könnte auch scheiße sein oder es könnte einfach okay sein, aber der war scheiße gewesen. Ja.
Und dann hat es so die Netflix-Serie, wo glaube ich jetzt die zweite Staffel angelaufen ist, wo noch die erste habe ich gesehen, also so mit echten Menschen. Die war eigentlich noch gut gewesen. Die zweite Staffel soll sogar noch besser sein. Und dort haben sich aber am Anfang sind die Original, die Schöpfer von der Serie, sind auch dabei gewesen. Die haben sich dann aber verstritten mit Netflix,
wegen so
kreativen Differenzen, und dann sind sie ausgestiegen. Und da sind die eben wieder dabei, und die stehen auch hinter den, es gibt jetzt die Avatar Studios. jetzt fangen sie immer eigene Studios für irgendetwas. Und ich glaube, es wird jetzt schon ein bisschen ausgeschlachtet. Ich habe gesehen, es gibt schon einen Trailer zu einer neuen Serie, die im Oktober kommt. Weiss ich gar nicht, wie sie heisst. Aber wo dann noch mit Jüngeren ist. Du merkst dann gerade, das zielt dann auch ein jüngeres Publikum. Das
also animierte Serie.
Wieder animiert, ja, genau. So herzig und so. Und genau, aber da eben die Produzenten, Brian Konietzko. Vielleicht so. Und Michael Dante Di Martino, die sind hier dabei als Produzenten, und die Regie führt Lauren Montgomery, und die hat schon Storyboards und so Zeugs gemacht für die Serie. Das heisst, eigentlich die Original-Leute dahinter. Und sieht, wie so oft, wenn es einen Kinofilm gibt, ich weiss sogar nicht, läuft er im Kino? Egal, er läuft zum Streamen und einfach so hochproduziert. Also,
ja, er läuft tatsächlich nicht im Kino, ja, ist straight to Streaming steht hier. Ja.
Stimmt, ja. Aber wirklich, also sieht mega gut aus. Die ganze Animation, das Design ist wirklich, wirklich geil gemacht. Und eben die Story ist, jetzt ist da Friede, Freude, Eierkuchen, sie sind nicht mehr verstritten. Vorher ist so, die vier Nationen die Welt wollen erobern, und der Avatar hat das behindert, und jetzt tut er die Welt wieder einen, und das ist so ein paar Jahrzehnte später. Und es geht dann eben darum, Luftbändiger gibt es eben nur den Avatar. Die sind alle ausgerottet worden von der Führnation, und er ist der Letzte, darum heisst er die Serie The Last Airbender. Aber da findet er dann einen, das ist im Trailer schon, findet er dann doch noch einen anderen Airbender, so plötzlich. Und dann geht es dann irgendwie um einen Stab, den sie finden, wo es möglicherweise die Airbenders zurückbringen können. Und dann gibt es so eine verfeindete Gruppierung. Ach, wie heisst das jetzt die? Das heißt, wie so die Verneiner irgendwie. Das sind einfach die, können nicht benden. Die sind natürlich hässig, weil sie nicht können Airbender. Und die Welt wird von den Airbender beherrscht. Und die gehen einfach das suchen. Und hey, ich habe den Film eigentlich voll easy gefunden. Ich habe mit der Frau geschaut, die Serie damals gut gefunden hat. Und tiptop Film. Er hat eigentlich mega gute Wertungen. Ich muss aber sagen, ich finde, er ist auf eine Art auch ein bisschen überflüssig. Mhm. Also weißt du, er erzählt, das ist nichts, was wir müssen erzählen. Weil es ist einfach wie, das ist einfach nochmal einfach wie ein neues Abenteuer, wo jetzt einfach eineinhalb Stunden geht. Und das ist tiptop gemacht, wenn du deine Figuren wieder mal sehen willst. Jetzt in einem anderen Setting, alle ein bisschen älter. Hey, das ist witzig. Also, ich habe es gerne geschaut. Im Englischen ist es ein bisschen schade, es sind komplett neue Sprecher.
Ah.
Wirklich alle. Was ich nicht ganz verstanden habe, warum.
Weil sie älter sind.
Ich sehe schon, aber im Deutschen sind es alle die gleichen offenbar. Ich habe aber kurz nachgeschaut, jetzt sind es auch genau die gleichen. Obwohl ich eben gefunden habe, der Eng tönt anders, aber der hat ja irgendwie auch den Stimmbruch dann gehabt. Darum wird er einfach, spricht er dann vermutlich anders. Aber meine Kinder haben gefunden, der tönt anders. Die schauen jetzt zum fünften Mal, glaube ich, mittlerweile.
Wow, wirklich?
Hey. Sie haben kurz Korra angefangen, das ist auch so ein Spin-off mit einer anderen. Da glaube ich, keine Folge haben sie geschafft. Und sie gesagt, das ist ein Scheiß. Das wird das alte
Video. Aber das will man.
Ja, das andere einfach wieder von vorne anfangen.
Bist du irgendwo drin, hast du die Welt und kennst sie, jetzt ist vertraut und so.
Ein Kind könnte das, die können tausendmal das Gleiche schauen.
Ja.
Aber nein, sehr unterhaltsam. Es ist schon, ich finde, das schaust du eigentlich nur, wenn du die Serie kennst. Also man kann es natürlich auch sonst gut schauen. Das fällt dir jetzt, also wird dir kurz erklärt am Anfang, um was es geht. Kannst du gut folgen. Und ist cool gemacht. Also hast mega geile Kämpfe, schöne Animationen, hat noch relativ viel Action. Und dann hat es immer so typische Sachen, die mich dann aber nerven. Ich meine, der Avatar ist ja der mächtigste von allen. Und dann gibt es dann gleich immer irgendeinen anderen, den man irgendwie kann besiegen kann, weil man muss ja irgendeine Story durchbringen, oder? Das ist wie beim Superman irgendwie. Und manchmal ist es dann halt so, finde ich, Ja, ja. Wie ist das genau möglich gewesen, wenn doch du der super Ding bist, wo in der Serie hast du den mächtigsten Feuerlord, der nur mächtiger geworden ist, weil da ein Komet war, der einmal alle 100 Jahre kommt und dann super stark macht. Der ist auch mega easy besiegen und da jetzt.
Ja, er hat keine Story erlebt mit so super Kräften, wo das Power Scaling irgendwie Sinn gemacht hat. Ja. Es ist jedes Mal, je nachdem, was der Plot gerade verlangt, hat so er mehr oder weniger Power, oder?
Hey, weißt du, sie sind ja das Quartett, oder? Sie sind ja eigentlich auch, die eine ist Wasserbändigerin, er ist Luft, die eine Feuer, die haben alle und kämpfen dann mal zusammen gegen jemanden und verlieren. Und finde so, das ist einfach doof. Das ist einfach, haben da nicht eine andere Idee gehabt, aber ist ja gleich. Schön zum Anschauen, ist cool gewesen, aber eben, also, braucht es nicht unbedingt, aber es ist easy gewesen.
Hey, und die Netflix-Serie, die erzählt einfach die Geschichte von der alten Serie. Also, so, ja,
genau. Ich glaube, die gibt es auch in 3 Staffeln.
Okay.
Und erzählt genau die. Die ist noch, eben, die erste habe ich gut gefunden. Auch auf eine Art, wie immer. Es ist auch überflüssig, kannst auch die andere Serie schauen. Aber wenn es in einem leicht anderen Setting willst, nochmal erleben, kann man sich die gut geben. Ich habe sie dann auch noch gut gemacht gefunden. Genau, das ist Avatar Aang, The Last Airbender. Wir denken aber noch weiter in die Spiele, weil du, Domi, da noch etwas Lustiges gezockt hast.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in den
Spielecken. Beast of Reincarnation hast du gezockt. Ein neues Game vom Pokémon-Studio Game Freak, wo niemand auf den ersten Blick denken, dass das von denen kommt, oder?
Ja, sehr lustig. Game Freak, genau das Studio, das alle Mainline-Pokémon-Games macht, also einfach auch die grossen Rollenspiele, die bis rauskommen, auch die Spin-Offs und so, werden teilweise von anderen Studios gemacht, aber Game Freak ist so das Pokémon-Studio. Die gehören auch nicht Nintendo, die sind eigenständig und die sind ein Teil von dem komischen Konstrukt Pokémon Company, wo eben Nintendo auch ein Teil davon ist, Game Freak ein Teil davon ist, Creatures Inc. ein Teil davon ist, aber Game Freak als Unternehmen, als Studio kann eigentlich nebenbei machen, was sie will, solange sie genug Ressourcen haben, um noch nebenbei Pokémon-Spiel machen. Und die haben, in den letzten Jahren haben sie immer wieder ein neues Experiment rausgebracht, so kleinere Titel. Ja, in meiner Review, die ich geschrieben habe, habe ich zwei rausgesucht. Das eine Pocket Card Jockey Ride On. Das ist ein Pferdekartenspiel. Das ist absurd, so ein Minispiel. Oder das Rollenspiel haben sie erst rausgegeben, Little Town Hero. Also sie probieren immer mal so ein bisschen Sachen aus. Und Beast of Reincarnation ist jetzt so ihr erste grosse, ja, ich weiß nicht, ob man es AAA kann nennen, aber schon teure Produktion, die sie neben Pokémon machen. Und ich glaube schon das ambitionierteste Game, das sie je gemacht haben. Für Leute, die das noch nie haben gesehen, wie das so aussieht, Beast of Reincarnation, könnt ihr euch vorstellen, es ist so eine postapokalyptische Welt. Der Grafikstil ist realistisch im Vergleich zu den Pokémon-Spielen. Also es sieht gar nicht so cartoony aus. Und du spielst eine Frau, die von einer Seuche befallen ist. Und die ganze postapokalyptische Welt ist auch von dieser Seuche befallen. Und die sorgt dafür, dass alles so in wunderschönen Pflanzen, von wunderschönen Pflanzen überwuchert ist. Und auch Lebewesen, die werden von dieser Seuche befallen und werden dann zu so Pflanzenmonster oder sterben halt an dieser Seuche. Und die Frau, die du steuerst, Emma heisst sie, lustigerweise so ein untypischer Name für ein japanisches Spiel, finde ich. Die ist auch verseucht. Die kann die Seuche aber nutzen und hat Superkräfte. Und kann mit diesen Superkräften halt dann Monster besiegen. Und sie ist zudem verdammt worden. In ihrem Dorf ist sie am Rand vom Dorf verbannt worden und muss für das Dorf jetzt die Pflanzenmonster jagen. Und das machst du in diesem Spiel. Und es geht wunderschön aus, finde ich. Es ist so ein Postapokalypse, ich liebe Postapokalypse. In Filmen, Serien, Games, was auch immer. Aber ich muss schon sagen, viel von denen ähneln sich. Also sie sehen mega ähnlich aus teilweise. Und das war jetzt mal so ein Twist, den ich gefunden habe. Hey, das sieht irgendwie, jetzt fühlt sich ein bisschen anders an als sonst. Und wenn du die Welt durchsuchst, das ist halt irgendwie eben so ein komischer Mix zwischen dieser Natur, die sich alles wieder zurückholt. Du hast aber irgendwie so ultramoderne Technologie, weil das Game spielt irgendwie 3000 Jahre in Zukunft. Und die Menschen zum Beispiel, das ist auch noch spannend, die Menschen haben ihre Seele in Roboter transportiert, weil sie so besser vor Seuche geschützt sind. Und die Menschheit an sich hat durch moderne Technologie herausgefunden, wie man negative Emotionen kann unterbinden kann. Also so Sachen wie Wut, Trauer, Hass und so, das gibt es wie nicht mehr. Aber das ist die Menschheit auch nicht mehr menschlich in diesem Spiel. Es sind alle so mega, mega komische, emotionslose Hüllen von Menschen. Es ist mega spannend, irgendwie so das Worldbuilding und was für Gedanken die sie sich gemacht haben. So, ich finde, es hat mega viele coole Twists. Und was ich auch geil finde, und da sieht man am ersten so ein bisschen Pokémon-Inspiration, du bist nicht allein unterwegs, sondern hast an deiner Seite einen Wolf oder einen Hund, also ein riesiges, weisses Tier, das dir hilft auf deiner Reise, um diese Monster zu töten. Und das finde ich geil, wie sie es gemacht haben. Du baust so eine emotionale Verbindung zu dem Tier auf, ohne Dialog eigentlich. Oder? Also das machst du in Cutscenes, aber auch während dem Gameplay, weil der Wolf ist extrem hilfreich, der findet er immer wieder Items unterwegs, der hilft dir im Kampf natürlich. Und während dem Kampf, das ist auch noch speziell, der Kampf ist in Echtzeit, also du bist mit einem Schwert bewaffnet, du hast deine Spezialattacken mit Blumen und so, mit den Kräften, die du hast. Aber der Wolf kann auch angreifen und wenn der angreift, drückst du, also auf der Playstation gespielt, den Drückknopf und er pausiert das Spiel kurz. Hm. Und du kannst dann Attacken auswählen, die der Wolf hat. Und in diesem Moment fühlt es sich dann an wie ein rundenbasiertes Rollenspiel. Oder? Und auch da eben so ein bisschen Pokémon-Einfluss. Und eben natürlich, die verschiedenen Gegner haben verschiedene Schwächen. Ein paar sind gegen Feuer schwach, ein paar gegen Elektrizität, ein paar gegen Wind hat es, glaube ich, auch. Und dann wählst du aus, wie das sie angreifen soll. Und das ist auch noch geil, die Symbiose zwischen der Emma und dem Wolf, die spürst du dann auch wirklich im Kampf. Und eben, die Attacken von ihm sind mega hilfreich, aber um die Attacken können einsetzen, musst du mit der Emma perfekt parieren, also gegnerische Angriff. Das heisst, du musst immer in die Offensive gehen, du kannst nicht irgendwie dich zurückhalten und warten, bis der Wolf angreift, sondern du musst in die Offensive gehen, perfekt parieren und dann füllt sich so eine Liste auf und dann kannst du mit dem Wolf angreifen.
Das ist gescheit gemacht, ja.
Ja, voll, genau. Es tut alles so ineinander reingreifen. Und wenn du mit dem Wolf angegriffen hast, dann wird immer noch geheilt. Also das ist auch noch wie eine zusätzliche Incentive, den du hast, um den Wolf noch einzusetzen. Und aber ich finde, durch das baust du halt so eine mega Beziehung zu dem Tier auf und ich finde es eine mega schöne melancholische Geschichte, die erzählt wird. Es ist nicht alles perfekt. Game Freak ist bekannt dafür, dass sie in dem Pokémon-Spiel alles technisch komplett versagt haben und leider ist sie auch nicht anders. Das ist wirklich erstaunlich. Und sie haben mit mega vielen externen Studios gearbeitet, habe ich dann noch gesehen im Nachhinein. Sie hat tatsächlich intern haben sie nur relativ wenige Ressourcen für das Game aufgewendet, weil halt Pokémon ist die Cash-Cow, die sie haben. Oder? Und es bleibt am Ende des Tages ein Experiment, das sie sich verwirklichen können, abseits von Pokémon. Und darum haben sie mit mega vielen externen Studios zusammengearbeitet, aber auch die haben es anscheinend nicht geschafft, technisch das irgendwie super auf die Reihe zu bekommen. Also auf der PS5 Pro gespielt. Und es hat, wie das halt so ist, in modernen Konsolenspielen hast du drei Grafikoptionen. Du hast Leistung, du hast Fidelity oder Grafik oder wie auch immer, also das, was dann halt Auflösung und so priorisiert. Und du hast einen PS5 Pro-Modus, wo eigentlich so ein bisschen das Beste aus beiden Welten sollte kombinieren. Und ich schwöre, ich habe null Unterschied bemerkt zwischen diesen drei Modi. Alle sehen gleich beschissen aus. Und beschissen meine ich einfach, es ist eine extrem niedrige Auflösung für ein PS5-Spiel. Ja, ja. Und eben auch in Grafik-Einstellung, in Auflösungseinstellung habe ich absolut keinen Unterschied bemerkt. Und die Framerate ist halt einfach die ganze Zeit irgendwie am Auf- und Abschwanken. Und wenn du so ein bisschen sensibel auf das bist, wirst du es bemerken. Ich hatte schon Leute in den Kommentaren unter meinem Review, die sie jetzt mittlerweile auch gespielt haben. Und die gefunden, die haben das nicht bemerkt. Aber mir fällt so Zeug halt auf. Mir ist egal. Hey, ich habe lieber ein 30 Frames pro Sekunde Spiel, das konstant ist, als eins, das einfach so nervig auf- und abschwankt. Ja. Und einfach so in Situationen, die du nicht erklären kannst. Weißt, du bist nur mit der Kamera, du schwenkst ein bisschen, brrr, dreht es einfach durch so für einen kurzen, ja. für einen kurzen Moment. Und Texturen sehen teilweise, es hat so ein paar Abschnitte der Welt, weißt, du kommst her und hast das Gefühl, okay, da hat das Spiel noch nicht fertig geladen oder so, aber nein, die Texturen sehen einfach so aus. Und die Lichteffekte sehen ganz schlimm aus. Chat, ich habe noch nie so hässliche Schatten gesehen in einem PS5-Spiel. Und ja, es wirkt an vielen Stellen noch so ein bisschen unfertig, technisch. Aber, und das ist so ein bisschen, das spricht für, wie geil das die Welt ist und wie geil das Art-Design ist. Insgesamt würde ich gleich sagen, es ist ein mega schönes Spiel. Ja. Weil halt einfach die Orte, die du besuchst, sind so speziell gemacht und die Atmosphäre ist so speziell. So. Und ja, ich würde jedem empfehlen, der so ein bisschen auf herausfordernde Kämpfe steht. Es ist kein Souls-like, aber es ist schon knackig. Oder wenn man mal so ein bisschen ein postapokalyptisches Setting erleben will.
Eben, verlierst nichts, wenn du stirbst. Machst du einfach nochmal.
Genau, du verlierst nichts. Es hat auch so die Lagerfeuer, die du in den Souls-like-Games hast. Und das ist auch so, wenn du dort gehst heilen, dann die Gegner respawnen. Das ist so. Aber du musst dann nicht deine Seele wieder einsammeln, wenn du stirbst und du verlierst keine Experience Points und du stirbst, versuchst es wieder und so.
Das ist richtig angenehm zwischendurch.
Voll, hey, es hat gleich noch so ein bisschen Spannung wegen diesen Checkpoints und du überlegst dann schon, will jetzt das Gegner wieder respawnen, weil es ist schon noch anstrengend und so. Aber das mit den Dings einsammeln, wenn du stirbst, das muss ich von mir aus nicht mehr haben. Das kann das in euch Souls-Games
gestrichen werden. Aber nicht in jedem.
Ja. Das ist ab und zu mal. Aber.
Ja, voll. Und die Walkbacks in Souls-Games. Ja, wenn du dann irgendwie 10 Minuten zurück musst laufen zu einem Boss, der dich gekillt hat, das schießt mich aber so an. Ja. Und hier ist es halt wirklich so instant. Kannst einfach so nochmal probieren und nochmal probieren. Und da bin ich viel flexibler, was Schwierigkeitsgrad anbelangt. Oder? Weißt, wenn ich sich sofort nochmal probieren kann, ist der Frust viel niedriger, als wenn ich irgendwie 10 Minuten dazwischen habe, wo nichts passiert.
Wie lange ist das eben?
Hey, lustig, ja, da komme ich überhaupt nicht raus, ob ich irgendetwas falsch gemacht habe oder irgendeinen Teil vom Spiel nicht gesehen habe. Sie haben mir explizit geschrieben im E-Mail, wo ich den Review-Key habe bekommen, dass es 30 bis 40 Stunden geht.
Ja.
Und 30 sollte man mindestens einrechnen, so wie man durchrusht und 40 gehen wir so ein bisschen alles, was man exploren will. Und ich habe das Gefühl, ich habe sehr viel erkundet und optionales Zeug gemacht und habe knapp 23 Stunden gebraucht.
Das ist einfach so verdammt gut.
Ja, vielleicht, ja.
Und das ist eine Maschine. Sie sind einfach nur mit so Pokémon-Noobs gerechnet.
Ja, dann bin ich bei anderen Reviews also ein bisschen schauen und die haben alle von 30 Stunden.
Verdammte Noobs.
Ich weiß nicht, ja. Vielleicht bin ich wirklich einfach zu gut gewesen.
Ich glaube, das ist einfach krass. Sieht man mal, wir bei uns Digitech. Pro-Gamers.
Alles Pro-Gamers, ja.
Geil. Also, das ist Beast of Reincarnation. Geht auf PC, PS5 und Xbox Series X und S.
Ja, und lustig, nicht auf der Nintendo Switch 2. Ja. Haben sie gefunden, fuck you Nintendo.
Das
wenn wir, etwas, wenn wir etwas selber machen, dann gibt es nichts für euch.
Es ist einfach eine Frage, ob sie oder ob die gesagt haben, es gibt es bei uns jetzt einfach nicht. Irgendwie, oder? Nein,
ich glaube, es liegt auch daran, ich glaube, das ist schon mega lange in Entwicklung und auf der Switch wäre so etwas nicht möglich gewesen und vielleicht gibt es da irgendwann später mal Switch 2 Port.
Wenn es gut läuft, oder? Nehme ich portet es dann noch.
Ja. Jetzt haben sie ja schon gesagt, die Kritik wegen Technik und so, sie schon ein offizielles Statement rausgegeben, sie haben gesagt, sie arbeiten daran, sie werden Patches bringen und so. Ich glaube, Priorität ist zuerst mal, diese Versionen anständig zu machen und dann kann man dann vielleicht über eine Switch 2 Version, wobei eben, wenn es schon für eine PS5 Pro so beschissen läuft, weiss nicht, wie sie das auf einer Switch 2 optimieren wollen.
Das Statement, das haben sie auch schon geschrieben, bevor sie es veröffentlicht haben.
Ja, so hat sie einfach gewartet, bis die Kritik kommt, ne? Veröffentlichen.
Senden haben sie schon timed gehabt. Ja, genau. Das ist schon, so läuft es einfach heute Games aus Idee und man kann es immer noch patchen. Fix it in Post. Ja gut, also das wäre es von dem Podcast. Dann hören wir uns in einer Woche wieder und ja, tschüss miteinander.
Tschüss.
Ciao zusammen.